wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Willkommen zur GFL hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Blicken zurück auf das Wochenende natürlich mit unserem Experten von GFL Radio und TV, mit Nicolas Martin. Hallo Nicolas.
Hallo.
Nicolas, wir gucken zunächst in den Norden, schauen auf das Spitzenspiel zwischen den New Yorker Lions Braunschweig, die zu Gast waren in Kiel bei den Kiel Baltic Hurricanes und sich dort mit 33-22 durchgesetzt haben, ihre Serie an der Spitze der GFL Nord weiter fortgesetzt haben, 18-0 Punkte jetzt und ja, den Kielern weitere zwei wichtige Zähler abgenommen haben.
Ja, aber was weiterhin bleibt, ist, dass Kiel bis zum Ende kämpft. Das war jetzt in beiden Spielen der Fall. Zur Halbzeit 7-20 ist eigentlich auch aller Ehren wert, verglichen mit anderen Teams. Also Kiel scheint sich, auch wenn noch ein bisschen fehlt, um an Braunschweig ranzukommen, trotzdem als das Team zu etablieren, das dann doch das klar zweitstärkste im Norden ist. Haben noch ein Spiel gegen Dresden, Heimspiel, um das zu bestätigen. Aber wenn man sich die Ergebnisse sonst so anschaut, dann sind sie doch die, die am wenigsten unter die Räder kommen, ja. Also Dresden verliert 10-41 und was war das? 6-47, das Hinspiel, glaube ich. Mhm. Kiel hat das Hinspiel ja auch schon ein bisschen enger gestaltet als der Rest. Da ging es ja nur, Moment, wie viel war das? Das war ja im Juni 44-26 aus, genau. Ja, also das heißt, die Offense von Kiel kann immer so ihre 20 Punkte machen, auch gegen die Lions. Das ist schon mal ein gutes Zeichen in Richtung Playoffs für Kiel, weil letztes Jahr war ja die Offense die große Schwäche. Zur Erinnerung, sie haben zwar in Frankfurt gewonnen, aber haben damals minus 10 Yards Gesamtraumgewinn erzielt bei diesem Sieg. Also das 10-3 war ja ein Defense-Touchdown. Und das scheint dieses Jahr klar besser geworden zu sein. Das ist der Hoffnungsschimmer für Kiel. Jetzt ist die Frage, würde es in einem dritten Duell zwischen beiden besser aussehen? Das ist natürlich alles hypothetisch. Zwischen Halbfinale und Finale hätte man dann zwei Wochen Zeit. Ich vermute mal, ein Markus Herford, der Headcoach der Kieler, würde dann ganz tief in die Trickkiste greifen, um die Lions irgendwie auf den falschen Fuß zu erwischen. Mhm. Aber ja, also erstmal Kiel. Klar, Nordmeisterschaft ist weg, weil Braunschweig müsste jetzt drei Spiele verlieren von zwei gegen Köln, Hildesheim und Adler. Das sehen wir jetzt nicht zwingend kommen. Und ja, also Nordmeisterschaft ist weg für Kiel. Jetzt geht es darum, sich Heimrecht im Viertelfinale zu sichern. Das wäre das erste Mal seit 2012, dass sie das hätten. Seit 2013 waren sie immer auswärts unterwegs. Und von daher, ja. Also,
dann gucken wir nach Berlin auf das Derby zwischen den Berlin Adlern und den Berlin Rebels. 63-10 am Ende für die Rebels. Wenn man auf die Tabelle guckt, hätte man einen Sieg der Rebels eigentlich auch erwarten müssen, aber auch in der Höhe, Nicola?
So wie sich die Adler im Augenblick präsentieren, muss man wahrscheinlich sagen, ja, weil also das Hinspiel ging deutlich aus. Da haben die Adler zur Halbzeit noch geführt. Und gefühlt war das die letzte. Also da hatten wir noch einen guten Eindruck. Ich weiß noch, wie Roman Motzkus zu Gast zur Halbzeit bei uns war und auch begeistert war von dem, was die Adler gemacht haben. Und irgendwie scheinen wir es dann so in tiefster Manier kollektiv gejinxt zu haben durch diese Begeisterung zur Halbzeit, weil seitdem ging es bei den Adlern eigentlich nur noch abwärts. Es kamen Verletzungen noch und nöcher dazu. Dann gab es zwischendurch mal einen kurzen Hoffnungsschimmer in Kiel, weil sie da wirklich gar nicht mal so schlecht ausgesehen haben, aber das war nur wirklich von kurzer Dauer, dieser Hoffnungsschimmer. Und seitdem, die Ergebnisse tun halt auch weh zu lesen, wenn man sich sie anschaut. Also in Kiel haben sie 6:35 verloren, da war aber mehr drin, ja. Das hätte auch 20:35 ausgehen können, da waren sie auch, da war die Kiel auf der Seite zu sagen, okay, so Berlin war stärker als das Ergebnis heute. Da haben sie zu Hause gegen Hildesheim verloren. 6-24 und jetzt gab es im Juli mal zwei Rutschen, 13-68 gegen die Kieler, 7-68 gegen die Dresdner und jetzt on top nach der World Games Pause, also dieses 10-63 gegen die Rebels, sie sind weit, weit entfernt von den Playoff-Plätzen und so wie es sich im Augenblick präsentiert hat bei diesen ganzen Verletzten, die sie haben, also sie haben wohl keinen, bis auf den Quarterback, den sie dazu geholt haben, Nick Foligno, haben sie keinen Defense Import mehr zum Beispiel, der die sind jetzt alle weg. Burton de Koning, der letzte, der noch da war, ist jetzt zurück, weil er irgendwie CFL Angebote wohl hat. Alle anderen sind verletzt oder schon abgereist, auch die Europäer, das heißt in der Defense spielen sie eigentlich nur noch mit deutschem Personal. In der Offense läuft nicht viel zusammen. Jetzt hat Paul Zimmermann gefehlt, sein Bruder Max fehlt schon seit ein paar Wochen anscheinend verletzt. Es steht ja noch dieses eine Spiel gegen die Huskies aus. Und das dürfen sie ja verlieren, solange sie es nicht mit mehr als 23 Punkten verlieren. Die Frage ist halt, so wie sie sich im Augenblick präsentieren, sind plötzlich diese 23 Punkte sehr unrealistisch. Und da bekommen wir die Antwort jetzt in ein paar Wochen. Aber die Adler müssen sich schon Gedanken machen, zumal jetzt von unten einer drückt, aus der zweiten Nähe, da kommen wir gleich dazu, der dem gar nicht schmecken wird. Von daher, ja, da ist ein bisschen noch der Not bei den Adlern.
Also, gucken wir auch da, wie es dort weitergeht. 2 Punkte und auf der Plusseite und 16 Punkte auf der Minusseite bei den Berlin Adlern. Das dritte Spiel im Norden, was eigentlich hätte stattfinden sollen, das fiel ja den Witterungsbedingungen zum Opfer. Hildesheim Invaders gegen Cologne Crocodiles wurde abgesagt. Nikola, steht da schon ein Nachholtermin fest?
Wir vermuten, es wird dann auf das Nachholwochenende geschoben, sogar schon angesetzt. 9.9., 16 Uhr, Hildesheim Köln. Also das ist das Nachholwochenende nach der regulären Saison von den Playoffs. Das ist immer eine Woche Puffer, um halt sowas abzufangen. Dies Jahr ist ja gut durchgekommen. Überraschend gut durchgekommen. Der Nachholtermin 1. Juliwoche war ja komplett leer. Und jetzt haben wir mal ein Spiel, das verlegt werden musste. Kann passieren. Letztes Jahr hatten wir eins. Das war München gegen Marburg. Das hatte den Grund, das war zwar in Marburg, das hatte aber den Grund, dass das war, also da war der Amoklauf am Tag davor. Ja. Und deshalb wurde, glaube ich, verschoben, gedreht und deshalb wurde Marburg München auf den 10. September gelegt. Also wie gesagt, sind da Ausnahmefälle und diesmal hatten wir so einen bei den Hildesheim, beziehungsweise da in der ganzen Region da unten, Goslar, Wolfenbüttel und Co. Schieben sie ja Sandsäcke als Footballspiel durch die Gegend.
Leider war das so. Auch in Hamburg hat es ja unheimlich geregnet am Wochenende. Die Porsche European Open wurden davon auch so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen.
Ich hörte schon, du hattest einen etwas langen Sonntag.
Ja, es dauerte etwas länger und vor allen Dingen zwischendurch dann auch mal sehr viel Leerlauf und sehr viel Zittern auf dem Parkplatz, ob man dann wirklich absäuft oder nicht. Aber auf dem, wo ich gestanden habe, zum Glück bei mir alles gut, aber ich habe mehrere Leute mit Treckern rausziehen oder gesehen, wie sie mit Treckern rausgezogen wurden.
Ah, sehr schön.
Da haben sich die Landwirte in der Umgebung doch eine kleine goldene Nase verdient. Ich glaube, ein Zehner pro Einsatz.
Okay, gut, also, ja.
Dürfte sich gelohnt haben an diesem Wochenende.
Also, sag mal, das nächste Mal Bescheid, dann miete ich mir so ein Ding und dann, ich glaube, es gibt dann ein neues Business, was man da erschließen kann.
Dreckhelfer bei Golfturnieren, um die Leute rauszuziehen. Ja, durchaus einträgliche Quelle. Gucken wir auf den Süden. Saarland Hurricanes gegen Ingolstadt Jukes. 0-31 lag es daran, dass die Saarland Hurricanes auf ihren etatmäßigen Quarterback verzichten mussten.
Wahrscheinlich, das Hinspiel ging ja mit ihm schon 7-28 aus, von daher kann man das vielleicht nicht, wobei war noch der, was der Amerikaner auf jeden Fall, das Hinspiel war ja auch schon so, also jetzt auswärts, wenn man bedenkt, dass Ingolstadt mit die längste Anreise hatte, die sie dieses Jahr haben können, ist es ein gutes Ergebnis, haben nichts anbrennen lassen, neuer Offense-Koordinator bei den Ingolstadt Dukes, Frank Rosa, der bisherige Offensive Coordinator, ist in die USA, ist jetzt Quarterback Assistant Coach bei UTEP, also University of Texas El Paso, das ist Division One. Bekommt da die Chance, war da schon letzten Winter letzte Saison irgendwie als wie man das nennen, Student ist es ja nicht, aber als wie ich das mal gibt's auch im Fußballtraining. Wenn da Gastcoaches sind, ne?
Ja.
Und das hat die anscheinend so überzeugt, dass sie ihn jetzt rübergeholt haben. Dementsprechend jetzt Offense-Coordinator ist Luca Daumlang, der ganz junger Spieler ist, 22, 23 Jahre, aber halt jahrelang mit Frank Rosa in der Bayern-Auswahl mitgearbeitet hat und dementsprechend so diese Coaching-Philosophie an den Tag hat und das Play-Calling irgendwie auch so intern drin hat. Luca Daumenlang, so ein Nachwuchsspiel der Nürnberg Rams damals. Und ja, anscheinend waren die Coaches begeistert von dem, was er gemacht hat. 31 Punkte haben sie aufs Board gebracht, in der Defense nicht zugelassen. Und jetzt kommt das wichtige Spiel für Ingolstadt nächste Woche in Marburg. Für die Saarland Hurricanes, ja, sie haben jetzt, was haben sie denn noch auf dem Programm? Sie haben zweimal Allgäu, sie haben einmal Frankfurt, sie haben dann Stuttgart. Also es könnte auf dem Endspiel in Stuttgart hinauslaufen.
Also das haben wir dann natürlich auch im Auge, werden es besprechen hier bei uns im Programm und vielleicht sogar live hören bei unseren GFL-Übertragungen. Da steht ja auch in den nächsten Wochen noch einiges an den Wochenenden ins Haus. Gucken wir auf die Munich Cowboys, die die Schwäbisch Hall Unicorns empfingen. Und na gut, bei den Hallern, da geht man ja davon aus, dass sie so ein Spiel auch gewinnen. Und das haben sie auch gemacht mit 53-27.
Ja, aber was man den Cowboys zugute halten kann, ist, dass sie es zumindest knapper gestaltet haben als die letzten Jahre. Das Hinspiel war ja schon ein bisschen knapper als sonst. Und das Rückspiel hat jetzt diesen Trend bestätigt. Also die Münchner sind eindeutig auf dem aufsteigenden Ast, haben halt am Anfang der Saison Pech gehabt mit den Verletzungen auf Quarterback. Ich glaube, wenn sie die nicht gehabt hätten, dann wäre tatsächlich das eine oder andere mehr möglich gewesen. Und das Hinspiel gegen Schwäbisch Hall ging 6-34 aus. Da waren 6 vielleicht ein bisschen wenig, aber immerhin nur 34 gegen Schwäbisch Hall zugelassen. Zur Erinnerung, wenn wir auf die letzten Jahre schauen, zum Beispiel letztes Jahr 2016, da hat man 27-66 in Hall verloren und zu Hause 5-70. Ja? Mhm. Wenn wir 2015 anschauen, dann hat man zu Hause, ja genau, auswärts 22-68 verloren, wobei da stand zur Halbzeit schon 62-6 oder so. Und 2014 war es nur bedingt besser. Also von daher, das ist jetzt schon mal ein klarer Fortschritt, den man da sehen kann bei den Munich Cowboys. Die haben, glaube ich, nächste Woche das Endspiel gegen Stuttgart und so wie ich präsentiert haben, sie haben das Hinspiel mit 16-24 verloren. Also wenn sie den direkten Vergleich gewinnen wollen und ganz auf der sicheren Seite sein wollen, müssten sie mit 12 gewinnen. Aber jetzt schon ein Sieg gegen Stuttgart wird, glaube ich, schon genug Puffer sein, um da unten nicht mehr reinzurutschen. Die Tabelle ist ja im Augenblick so, dass die Münchner 6-18 Punkte haben. Also haben schon 12 Spiele gespielt. Sie haben nur noch 2, halt 1 gegen Stuttgart und 1 in Frankfurt. Wenn sie gegen Stuttgart gewinnen, egal wie hoch, dann hätten sie schon 2 Siege Vorsprung auf Stuttgart. Und damit es nochmal kritisch wird, müssten sowohl Kempten als auch Saarland als auch Stuttgart 2 Spiele gewinnen dann. Mhm. Und wir haben ja schon eben schon gesagt, die spielen ja alle gegeneinander. Von daher ist das relativ unwahrscheinlich. Das heißt, mit einem Sieg könnte sich München nächste Woche alle Abstiegssorgen entledigen. Und wenn sie mit 12 gewinnen, dann sowieso, weil dann hätten sie nämlich gewonnen. Dann hätten sie nämlich den direkten Vergleich gewonnen und hätten ihn sowohl gegen Saarland als auch gegen Stuttgart gewonnen. Und dann ist sowieso alles klar, weil die geben definitiv keine 3 Spiele mehr da unten. Von daher, ja, was es mal als Sorgenkind der Liga an ausgesehen hat, arbeitet sich ganz gut durch die zweite Saisonhälfte. Wie gesagt, wenn da nicht diese Ausfälle gewesen wären, wäre vielleicht am Anfang der Saison auch mit mehr gegangen. Und dann würden wir vielleicht über ein Team sprechen, das irgendwo zwischen Platz 4 und Platz 5 kämpft. Mhm. Aber so ist es halt, wird es halt maximal Platz 6. Und aber das ist auch schon mal ein guter Einstieg.
Auf jeden Fall. Das würden die Münchner wahrscheinlich dann angesichts dieser Probleme durchaus unterschreiben. Samsung Frankfurt Universe gegen Marburg Mercenaries. Auch da sind wir vor einem Sieg ausgegangen und am Ende gab es den auch glatt und locker 35-3.
So glatt und locker wie unsere Aufnahme heute Morgen. Ja? Ja, okay. 6 Interceptions durch Frankfurt in der Offense. Und es spricht Bände über die Qualität von Marburg, dass sie aus 6 Interceptions mit 5 Amis, die sie in der Offense durchrotiert haben, 3 Punkte machen. Und diese 3 Punkte haben sie auch nur gemacht, weil eine der Interceptions bis an die 7-Yard-Linie zurückgetragen wurde und sie dann Three and Out mit der Offense produziert haben und bei 35-0 gekickt haben. Mhm. Also, das war so viel zur Qualität von Marburg. Das war erschreckend. Das war, es war auch erschreckend, dass Frankfurt 6 Interceptions wirft, 5 davon Jalil Awi, der Quarterback, der amerikanische Quarterback, der zwischendurch auf mich den Eindruck machte, als würde er einfach keine Defense lesen, was natürlich schon ein Problem ist. Das Interview mit dem Headcoach danach hat diesen Eindruck bestätigt. Er meinte, ja, das ist ein guter Athlet, aber anscheinend hat ihm niemand so wirklich beigebracht, wie man Quarterback spielt. Also da müssen wir jetzt wohl daran arbeiten die nächsten Wochen. Klingt spannend als Projekt. Nächste Woche spielen sie in Hall übrigens. Ja? Also wenn sie da 5 oder 6 Interceptions werfen, dann gute Nacht. Er meinte, ja, der Headcoach meinte, ja, man könnte das Playbook schon ein bisschen adjustieren, dass er halt die einfachen Plays halt nächste Woche in Hall bekommt. Klingt jetzt für mich aber erstmal nicht nach etwas, wo man sagt, okay, damit holen sie die 17 Punkte Rückstand wieder auf, die sie brauchen, um Südmeister zu werden. Das hört sich ja nach einem langfristigen Projekt an, die nächsten 6 Wochen, damit man in den Playoffs konkurrenzfähig ist gegen den Nord-Defense. Also wenn man Zweiter wird, wird man ja wohl gegen die Verlierer von Kiel Dresden ran müssen und da sollte man schon irgendwie vermeiden, dass man 6 Interceptions wirft. Aber wie gesagt, also Marburg dann auf der anderen Seite nach der Leistung bestenfalls als Best of the Rest anzusehen und der Rest scheint wirklich nicht gut zu sein, weil wenn du 6-mal den Ball abfängst und nur 3 Punkte draus machst, das ist halt, also vor allen Dingen mit 5 Amis in der Offense, du durchrotierst, ja. Also das war peinlich von Marburg und im Endeffekt, also letztes Jahr haben sie gegen Frankfurt 0 und 7 gemacht, dieses Jahr haben sie bisher 3 gemacht. Ja, also Defense, Pass-Defense, okay oder gut, weil 6 Picks musst du erstmal machen. Lauf-Defense, komplett überfordert. Ich glaube, Nesvita muss für 200 Yards gelaufen sein. Und Offense unterirdisch schlecht. Also, ja, Marburg 2017 hat wohl auch mit das Glück, dass halt Allgäu, Saarland, Stuttgart so schwach sind. Wobei, es geht ja noch 2-mal gegen die Allgäu Comets. Und eins der beiden müssen sie gewinnen in Marburg. Wenn sie beide verlieren, dann wird es schwierig mit den Playoffs, aber ja, also wir haben auf die Rückserie gewartet gegen Frankfurt und dann gibt es ja noch ein Rückspiel gegen Frankfurt und gegen Hann, um zu sehen, wie gut Marburg wirklich ist. Und das erste Spiel hat jetzt erstmal ein bisschen alle geerdet, glaube ich. Und nächste Woche geht es gegen Ingolstadt um Platz 3. Also um wer darf nach Kiel-Dresden und wer darf nach Braunschweig. Und im Augenblick sieht es ja nach Braunschweig-Marburg aus, nach kurzer Fahrt.
Also, dann gucken wir in die GFL 2. Auch da hat sich an diesem letzten Wochenende einiges getan, vor allen Dingen im Spitzenspiel. Potsdam Royals, die waren zu Gast bei den Düsseldorf Panthern und haben dort mit 30-7 gewonnen. Ihre lupenreine Serie gewahrt 20-0 Punkte und den Düsseldorfern gehörig die Grenzen aufgezeigt?
Ja, also das war jetzt auch so deutlich, dass kein Hagel, kein Eichhörnchen, kein Maulwurf und keine sonstigen Gründe aufgeführt wurden, sondern der Traum ist ausgeträumt. So stand es auf der Düsseldorfer Seite. 6 Turnover durch die Düsseldorfer Offense hatten sich anscheinend sehr gut in Frankfurt inspiriert, obwohl sie davor gespielt haben. Wahrscheinlich sich Frankfurt von Düsseldorf inspiriert. Wir sind einfach zufrieden im Spitzenspiel. Potsdam hat noch wohl einiges liegen lassen in der Red Zone. Das heißt, es hätte noch deutlicher sein können. Und Potsdam ist jetzt ungeschlagen Tabellenführer, hat 2 Siege Vorsprung auf Düsseldorf, hat also 3, also hat jetzt 5 Punkte Vorsprung in dem Sinne, weil bei Gleichstand würde Potsdam trotzdem vor Düsseldorf stehen. Das heißt, bei 4 verbleibenden Spielen darf, wenn Potsdam 2 davon gewinnt, dann sind sie durch und Potsdam spielt, glaube ich, nur noch gegen auch den Tabellenkeller. Also ich glaube, da ist Essen. Nee, Essen haben sie durch. Aber Paderborn muss nochmal nach Potsdam. Bonn muss nochmal nach Potsdam. Also, das sind auch die NRW-Teams, die jetzt die langen Fahrten nach Potsdam haben. Von daher, ja, also, das können wir ja so das Ding ist in 2 Spieltagen, wenn sie spielen, sind sie durch. Und dann qualifizieren sie sich für die Relegation. Und deshalb auch das wird man bei den Adlern wahrscheinlich nicht so lustig finden. Wenn es eine Relegation Adler Potsdam gibt, das wird zwar eine billige Busfahrt. Weil dann schickst du wahrscheinlich alle einfach in die S-Bahn und vielleicht fährst du Bus, weil die S-Bahn in Berlin ist auch sehr zuverlässig wie Skype heute Morgen. Ja. Und dann schau mal, vielleicht wird das dann in mein Sportradio-Relegation, muss man mal gucken, wen wir da an den Start kriegen.
Also, das ist doch dann zumindest für viele ein Heimspiel dann bei uns hier auf meinsportradio.de. Ich möchte jetzt mal über mein Heimteam gar nicht mehr sprechen, aber die sehen wir ja vielleicht dann im nächsten Jahr.
Das könnte eine Meinsportradio-Relegation werden, das sage ich ja.
Ja, vielleicht gibt's auch das. Also, wir sind gespannt, werden das Ganze dann auf jeden Fall hier besprechen und übertragen, vielleicht sogar auf meinsportradio.de. Wir gucken aber jetzt auch noch in den Abstiegskampf der zweiten Liga. Das, was die Hamburger in der ersten Liga sind, leider, das ist Lübeck in der zweiten Liga. Und die haben am Wochenende dann auch wieder verloren mit 14-27 in Paderborn.
Ja, und haben jetzt also den direkten Vergleich gegen Paderborn verloren. Und Paderborn ist das rettende Ufer mit 4 Punkten. Das heißt, die brauchen mindestens 5, um an Paderborn vorbeizukommen. Vorausgesetzt, Paderborn punktet nicht mehr. Und sie haben noch 3 Spiele. Das heißt, sie können maximal 6 holen. Und nächste Woche, in 3 Wochen geht's nach Rostock. Auswärts, also sie haben nur noch Auswärtsspiele. Sie haben noch Rostock, Essen und dann am letzten Spieltag in Bonn auf dem Programm. Das heißt, sie müssen in Rostock und in Essen gewinnen und Bonn darf nicht mehr punkten, damit sie quasi Matchball in Bonn haben vielleicht. Aber angesichts der bisherigen Leistung tun wir uns schwer dran zu glauben, dass sie da was holen. Rostock hat sich jetzt gestern gegen Essen den Klassenerhalt gesichert, hat jetzt eine 6-5 Bilanz, also 6 Siege, 5 Niederlagen, 12 Punkte sind uneinholbar vorne vor Essen und Lübeck, also die werden dann nicht mehr runterrutschen. Und Rostock hat ein Heimspiel, Nordderby, also das wird jetzt schwierig für Lübeck und das ist natürlich eine riesen Enttäuschung. Jetzt sagen wir natürlich, ja, wir haben das Wort Aufstieg nie in den Mund genommen vor der Saison, das stimmt auch, aber der Anspruch in Lübeck war die letzten Jahre immer, okay, wir wollen schon oben mitspielen und schauen, was geht, ja. Und dass die gegen Abstieg spielen, wenn sie sich André Schlemann holen als Coach und den ehemaligen Sportdirektor der Huskies, das war bestimmt auch nicht so auf dem Plan. Also ein Herr Schlemann geht eigentlich nicht in die zweite Liga, um da gegen Abstieg zu spielen, abzusteigen. Von daher, das ist schon ein mittelmäßiges Desaster, was in Lübeck passiert ist. Und wie gesagt, sie müssen sich jetzt wirklich mit dem Gedanken anfreunden, dass es Richtung dritte Liga geht und dann geht's halt nächstes Jahr gegen Elmshorn. Wir spielen dann noch Ritterhude, ist glaube ich Tabellenführer im Augenblick. Da könnten die Devils von unten wiederkommen, ja. Also könnte aber eine ganz nette Regionalliga Nord werden, nur das hat man sich in Lübeck, glaube ich, ganz, ganz anders vorgestellt. Und deshalb, klar, die, so in der GFL 2 wahrscheinlich die Enttäuschung der Saison sind die Lübeck Cougars. In der Regionalliga Nord, ich sehe gerade, also Elmshorn hat von 12 Spielen 9 absolviert, führt mit 16-2 Punkten vor Ritterhude. Das Rückspiel zwischen beiden ist am 19. August. Das Hinspiel hat Elmshorn mit einem Punkt verloren. Und in der Regionalliga Nord sind noch im Augenblick neben den Ritterhude Badgers, also Ritterhude ist bei Bremen, für die, die sich wundern, die Hamburg Pioneers, die zweite der Lions, die Göttingen Generals, die Oldenburg Knights und die Arminia Spartans Hannover. Ja, und das sind dann eher die Gegner von Lübeck und halt nicht mehr Panther, Gamecocks, Langfeld, Longhorns und was da noch so rumhüpft in der zweiten Liga.
Also neue Namen, auf die man sich dann wohl einstellen muss. Gucken wir in den Süden. Da haben die Nürnberg Rams mit 46-21 gegen die Ravensburg Razorbacks gewonnen. Das Spitzenspiel also und sich ein bisschen abgesetzt um 2 Punkte an der Spitze.
Und haben nächste Woche die Möglichkeit, das gleich zum Mini-Break zu machen, weil nächste Woche geht das Rückspiel tatsächlich. Also ja, kristallisiert sich langsam einer raus. Ja?
Endlich, endlich.
Das haben wir, 31. Juni, kann man ja anfangen, ja. wie gesagt, unter Umständen haben wir nächste Woche schon eine nochmal größere Tendenz, wenn Nürnberg das im Rückspiel bestätigen sollte, was ja bisher die große Schwäche dieser GFL 2 war, dass sobald mal einer so ein bisschen sich abgesetzt hat, wir verlieren mal schnell, ja. Und jetzt wäre die große Chance für Nürnberg, diesen Trend ein Ende zu setzen und sich mal irgendwie klar zu positionieren, wir wollen aufsteigen. Wir drücken die Daumen, dass das passiert, einfach mal so ein bisschen Klarheit haben. Ja, man will ja sein Wochenende vom 3. Oktober auch mal planen, weil da ist das Relegationsrückspielwochenende. Und dann schauen wir mal, was da geht. Aber ja, das war schon recht deutlich. Ravensburg hat ganz klar die Grenzen aufgezeigt bekommen. Und wie gesagt, nächste Woche Heimspiel von Ravensburg gegen Nürnberg und vielleicht ist es dann, also dann könnte man vielleicht Ravensburg auf den Aufstiegskampf verabschieden und dann bliebe Nürnberg und Kirchdorf. Und dann schauen wir mal, weil Gießen hat sich ja gestern auch verabschiedet.
Wollte gerade sagen, im Tabellenkeller ging ja dann auch ein bisschen was noch in die Richtung für die Firsty Razorbacks. Die haben mit 26-21 die Gießen Golden Dragons geschlagen. Den Gießen dann vorne den Kampf um den Titel da versaut und unten selber nochmal ein kleines Ausrufezeichen gesetzt, auch wenn sie weiterhin Tabellenletzter sind.
Ja, sie haben noch einen Rückspiel, jetzt haben wir ein Rückspiel gegen Albershausen und jetzt reicht ein Sieg gegen Albershausen plötzlich wieder, ja. Also, von daher, sie haben jetzt Luft im Abstiegskampf, und das könnte jetzt interessant werden. Also, quasi Gießen den Aufstieg versaut und Albershausen wieder richtig in die SCH-Pum-Pum-Punkt geritten. Also, alles richtig gemacht bei den Firsty Razorbacks aus ihrer Sicht. Und, der Abstiegskampf wird wieder spannend. Es steigt zwar nur einer ab, ja, aber, ich meine, Wiesbaden mit 7-7 da vorne, die sind zwar eigentlich besser, aber so ganz sicher dürfen die sich auch noch nicht fühlen. Und ja, deshalb sind wir mal gespannt und lassen uns überraschen, aber wir müssen mal gucken, wann das Rückspiel ist zwischen den Razorbacks, also zwischen den Fürsti Razorbacks und den Albershausen Crusaders. Da können doch mal richtig Pep drin sein in der ganzen Geschichte. Und also Elbershausen darf sich jetzt auch nicht zu sicher fühlen. Das Hinspiel haben sie mit 7 verloren. Und die Fürsty Razorbacks sind zwar irgendwie klarer Tabellenletzter gewesen, aber ich habe mir gestern nochmal die Ergebnisse angeschaut. So klar war das eigentlich alles nicht. Ja, sie gewinnen mit 8 gegen Elbershausen. Verlieren dann 22-48 gegen Ravensburg. Okay, das kann mal passieren. Sie verlieren 40-62 gegen Nürnberg, haben also da auch ihre Punkte gemacht. Wenn man sich die Ergebnisse danach anschaut, sie verlieren in Gießen 20-28 mit 8, sie verlieren gegen Kirchdorf 31-38 mit 7, sie verlieren in Ravensburg mit 35-42, also mit 7, sie verlieren in Wiesbaden 13-27 mit 14 und dann gab es einmal die Klatsche gegen Nürnberg, 7-55, aber Nürnberg war da halt seit der Rückrunde hat Nürnberg ja irgendwie auch so diesen Modus, okay, wir haben uns zwar hingelegt in der Hinrunde, jetzt zeigen wir mal ein, wer hier der Favorit ist, aber ansonsten, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, also von den Rückspielen her, zum Beispiel gegen Kirchdorf, würde ich jetzt auch nicht ausschließen, dass da was geht für Ravensburg, für Fürstenfeldbruck. Also von daher, Albershausen muss sich da warm anziehen, weil, also das Rückspiel dürfen sie auf keinen Fall verlieren, weil dann kann es schwer werden.
Also, das werden wir auch verfolgen hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Bleiben dran an der GFL 1 und auch an der stärksten GFL 2 der Welt und der spannendsten GFL 2 der Welt auf jeden Fall. Das haben wir alles bei uns im Programm hier und ihr könnt dabei sein auf meinsportradio.de. Auch gerne live bei den Live-Übertragungen der GFL mit Nicola Magter und den Kollegen von GFL Radio und TV. Nicola, vielen Dank für heute.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragungen von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.